Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Sterbehilfe. Falls du selbst Suizidgedanken hast, in den Shownotes findest du ein paar Links zu Hilfsangeboten. Hallo und herzlich willkommen in Folge 47 der Strafbar mit dem Titel Sterben, Abtreiben und nach Hause gehen. Ich bin...
Das findest du lustig.
Ja, ich finde irgendwie, weiß ich nicht, so makaber auch, aber gut. Mein Name ist Laura Schneider, ich bin Rechtsreferendarin, Doktorandin und Kommunalpolitikerin und mache das zusammen mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Daniel ist Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover. Hallihallo.
Ja.
Laura, ich erkläre kurz, was wir hier machen. Wir unterhalten uns über Strafrecht. Das machen wir eigentlich fast immer. Und wir versuchen keine Vorlesung zu sein, sondern wir versuchen uns einfach lustig zu unterhalten und dabei ein bisschen Wissen zu vermitteln.
Vor allem lustig.
Ja, ich freue mich schon auf unser vielleicht letztes Thema, wenn wir noch Zeit haben. Da können wir uns ein bisschen fetzen.
So, ich fange mal an. Also, wir fangen mit dem Thema Sterbehilfe an. Warum machen wir das? Weil aktuell mehrere Gesetzesentwürfe im Bundestag rumgeistern und ich fand das ganz interessant und dachte, wir gucken uns das mal an. Zunächst einmal zu den Begrifflichkeiten, weil da, das musste ich mir auch nochmal angucken, weil da immer ganz viel durcheinander gebracht wird. Wir haben verschiedene Formen der Sterbe. Wir haben die sogenannte passive Sterbehilfe, das ist schlicht, wenn auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet wird. Man spricht auch vom Sterben lassen dann einfach. Wir haben die indirekte Sterbehilfe, das ist so die klassische Geschichte mit, ich gebe jemandem was gegen die Schmerzen, beispielsweise Morphium, und nehme dabei in Kauf, dass das gegebenenfalls das Leben verkürzt, ohne das aber als erstes Ziel zu beabsichtigen. Dann haben wir, was auch irgendwie dazugehört, die Beihilfe zum Suizid, bei 16 StGB Tötung auf Verlangen. Daniel, du steigst einfach ein, ne, wenn du einsteigst.
Ja, ich höre mir das zu und ich grätsche irgendwann zwischen.
Gut, alles klar. Warum ist das Ganze so interessant? 2015 ist der Paragraph 217 StGB eingeführt worden, die sogenannte geschäftsmäßige Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung. Da ging es darum, ich lese das einmal kurz vor, wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt und so weiter, wird bestraft. Und dann gab es noch einen Paragraph 2, der Angehörige von dieser Strafe ausnahm. Das große Problem an diesem Ganzen, dass davon auch Ärzte umfasst waren. Also es gab keine Ausnahme für Heilberufe und jeder Arzt, jede Ärztin hatte so ein bisschen Sorge, wenn sie sich mit Menschen befasst, die irgendwie sterbenskrank sind, dass sie sich da ganz schnell Strafe machen nach 217 StGB. Das Ganze ist dann bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Das Bundesverfassungsgericht hat dann 2017 gesagt, nee, Freunde, das geht so nicht. Weil das einfach dazu führt, dass erstmal das allgemeine Persönlichkeitsrecht 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 umfasst auch ein Recht auf Selbstbestimmte. Und das schließt auch die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Ja?
Vielleicht erklärst du das mal so, dass das jemand ohne Grundstudium
gut. Dann erklär du das doch.
Also, was hast du gesagt? Welches ist das Recht auf Leben?
Das allgemeine, ne? Persönlichkeitsrecht umfasst auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben.
Genau. So, also, ja. Das muss man vielleicht nochmal, also vielleicht, weil du machst da sehr große Schritte. Ja, das liegt, weil du jetzt so wissenschaftlich arbeitest und ich nicht mit den Normalos, wie ich immer in der Kanzlei.
Daniel ist ja so.
Glaube ich. Also, so nett, ja. Oder blöd, ja. Also, kannst du ja auch so. Also, nochmal ganz kurz. Die Verfassung, Grundgesetz sagt, also du hast ein allgemeines Persönlichkeitsrecht. So, also deine Persönlichkeit darfst du entwickeln und das darf halt nur begrenzt staatlich eingegrenzt werden. Also Grundrechte immer gegenüber dem Staat, nicht gegenüber Laura, ja, ne? Also oder Daniel, sondern wir können halt dein Leben beenden, machen uns strafbar, ein bisschen schwierig, aber ich kann zum Beispiel Persönlichkeit von Laura hier ein bisschen einschränken, gehe ich dazwischen gehe, ja? Kannst du nicht sagen, ey, Grundrecht und so und umgedreht auch. So, aber wenn Laura jetzt Staat wäre oder ich Staat wäre, dann kann Laura oder Daniel kann ich mal jetzt das hochhalten und sagen, hier Grundrechtsabwehr von staatlichen Geschichten. So, staatlichen Eingriffen, nicht Geschichten. Grundrecht auf Persönlichkeit, sagt das Bundesverfassungsgericht, umfasst auch das Persönlichkeitsrecht allgemein, umfasst also auch das Recht darauf als Grundrecht, dass ich irgendwie mich selber umbringen darf. So, mein Leben würde voll beenden. Und das heißt ja nun, und jetzt kommt ja das, glaube ich, das Problem, warum, soweit, da war an der Stelle, fand ich, war das fünf Schritte zu schnell. Das heißt, wenn ich dieses Grundrecht habe, dass ich auch würdevoll sterben darf, dann darf man es halt nicht grundsätzlich verbieten.
Also, genau, das Bundesverfassungsgericht hat dazu gesagt, wenn man die Freiheit hat, sich das Leben zu nehmen, muss man auch die Freiheit haben, sich dafür Hilfe zu holen bei Dritten. Und dass der 217 im Grunde das Menschen unmöglich macht, von ihnen, von Dritten, die jetzt nicht Angehörige sind, und das ist ja aus mehreren Gründen vielleicht auch schwierig, sich bei Angehörigen Hilfe zu holen, ja, macht das im Grunde unmöglich, sich anderweitig Hilfe zum Suizid zu holen. Und deswegen ist das Ganze vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt worden. Das Bundesverfassungsgericht hat aber auch gesagt, der Gesetzgeber kann Aufklärungs- und Wartepflichten drin sind. Also wie lange muss ich, also in welchem Rahmen muss ich mich aufklären lassen? Was muss überprüft werden, ob ich weiß, was ich da tue? Muss auch Angebote schaffen und darf natürlich auch Verbote schaffen von Formen der Suizidhilfe, die er nicht, die der Staat nicht gut findet. Aber es muss möglich sein, irgendwie in bestimmten Formen sich das Leben nehmen zu können mit Hilfe von Dritten. So, wie gesagt, das Ganze ist 2 Jahre her und jetzt gibt es verschiedene Gruppen, die versuchen, da eine Neuregelung zu finden. Und ich fand das ganz interessant. Und zwar gibt es den Entwurf 1. Das sind tatsächlich immer alles interfraktionelle Gruppen. Also es sind keine Fraktionen, die sich zusammengeschlossen haben, sondern es sind sehr gemischte Gruppierungen. Und zwar der Entwurf 1, ich meine, das ist der weitestgehende Entwurf. Da soll es die Möglichkeit geben, der Verschreibung von tödlich wirkenden Medikamenten durch ÄrztInnen bei einer freien und dauerhaften Entscheidung. Du musst dich höchstens, bevor du das nimmst, 8 Wochen vorher beraten haben lassen bei einer unabhängigen Beratungsstelle. Also diese sollen auch geschaffen werden. Und es müssen mindestens 10 Tage vergangen sein, bevor du dir das verschreiben lassen kannst. Das ist ein relativ kurzer Zeitraum. Also im Grunde kannst du dich innerhalb von 11 Tagen kannst du an ein solches Medikament kommen. Und genau, es werden auch, zumindest so wie ich das sehe, auch keine weiteren Anforderungen daran gestellt an einer Erkrankung oder so, sondern es geht rein darum, ob es eine freie und dauerhafte Entscheidung ist. Das ist Entwurf 1. Der ist relativ weitgehend. Den zweiten Entwurf, der differenziert zwischen schweren oder beziehungsweise lebensbedrohlichen Erkrankungen oder beziehungsweise, wenn jemand gar nicht schwer erkrankt ist, dann muss der Sterbewunsch schriftlich dokumentiert werden und die Person muss sich 2-mal beraten lassen im Abstand von mindestens 2 und höchstens 12 Monaten, auch bei einer unabhängigen Beratungsstelle. Also auch hier besteht die Notwendigkeit, solche Beratungsstellen zu schaffen. Das sollen nicht die ÄrztInnen selber übernehmen. Und im Anschluss soll das Medikament dann durch eine Behörde verschrieben werden können. Wenn eine medizinische Notlage vorliegt, also ja, eine schwere Erkrankung, dann muss es auch schriftlich fixiert werden und es muss auch aufgeklärt werden. Und es muss auch die Sicherheit bestehen, dass sich dieser Sterbewunsch auf absehbare Zeit nicht verändert. Dann dürfen es auch die ÄrztInnen verschreiben, muss aber durch eine zweite Ärztin abgesichert werden mit einem Abstand von 2 Wochen. Genau. Und dann haben wir das Einschränkendste, würde ich jetzt mal sagen. Da geht es dann wieder ins Strafrecht und es hat ein bisschen dann nachher Parallelen zum 219a, zu dem wir heute auch noch kommen. Und zwar, man schafft einen neuen 217 StGB, wo im Grunde eine Ausnahmeregelung geschaffen wird, rechtswidrig macht. Das kennen wir aus dem 218, aus dem Schwangerschaftsabbruch. Wenn die suizidwillige Person sich 2-mal im Abstand von 3 Monaten psychiatrisch untersuchen hat lassen und Gesundheit.
Danke.
Nach der letzten Untersuchung 2 Wochen und maximal 2 Monate vergangen sind zur Selbsttötung. Also da versucht man das Ganze wieder ins Strafrecht zu schieben. Da wird auch nicht so sehr von irgendwelchen Beratungsstellen gesprochen. Und zusätzlich soll ein 217a für das Verbot der Werbung der Selbsttötung geschaffen werden. Das haben wir beim Schwangerschaftsabbruch gerade abgeschafft. Ja, fraglich ist, wie sie.
Vielleicht nochmal zur Werbung. Die meinen das also so wie, also man darf nicht mal mehr über, also klar, ich möchte nicht in die U-Bahn steigen, da steht kill yourself, get one too, ja, also, ne, wenn du deine, ne, hier kannst du dich gleich im Doppelpack töten lassen, wird günstiger, sondern es geht ja nicht um Werbung, sondern es geht auch wieder um eine Informationssperre, so wie bei Schwangerschaftsabbruch bisher war.
Ich vermute das, ja, ich vermute aber, dass sie dort primär dass man primär die Sorge hat, wobei ich das, wenn ich mir die anderen Entwürfe angucke, ja gar nicht so sehe, weil diese Medikamente ja entweder von ÄrztInnen oder von Behörden kommen. Ich vermute, damit will man versuchen, diese, ach, wie heißen denn diese Vereine, die es beispielsweise in der Schweiz gibt, dass man die davon, dass man das verhindert dadurch, würde ich jetzt mal, wenn ich das ganz gut will ich sehe.
Na, den Verein kannst du aber noch geben, ne?
Das stimmt, aber er dürfte dann halt nicht irgendwo Werbung schalten.
Ja gut, aber schalten die in der Schweiz Werbung?
Das weiß ich nicht. Ich bin nicht so
häufig. Nur einfach auf die Homepage und da steht,
hallo, ich vermute auch, das werden sie nicht tun.
Ich bin der Selbstmordverein e.V. und das ist mal so ein bisschen lustig, Entschuldigung, aber vielleicht hätten wir das auch mal als Spoiler vielleicht ganz am Anfang sagen sollen, ne? Wenn ihr irgendwie selber drüber nachdenkt, euch was zu tun. Vielleicht, Laura, schneidest du das nochmal davor?
Ja, das kann ich machen.
Ne? Das ist ein bisschen, das wäre ganz sinnvoll. Kannst du dieses Gespräch auch, glaube ich, drin lassen. Also, darf ich die bewerten oder willst du
zuerst? Nein, du kannst sie gerne bewerten.
Okay, ich bewerte sie zuerst. Also, ich halte das letzte halt nicht mal wieder für totaler Käse.
Ja.
Also, das letzte, die erste Regel, also ein Werbeverbot für Selbsttötung. Ja, dass man nicht durch die Gegend laufen darf und sagen, kauf die Tötungspille, ist alles klar. Ja, aber das ist ein Informationsverbot, ist halt wieder Quatsch. Das halte ich halt für schwierig, weil Leute müssen sich damit auseinandersetzen können. Und das ist dann halt immer doof, wenn sie das nicht einfach machen können. So, ich halte den letzten auch ein bisschen schwierig. Also ich persönlich würde auch sagen, naja, also warum wollen Leute sich umbringen? Ich verstehe jetzt, die eine Sache ist irgendwie, oder vielleicht mal, ich nehme mal persönlich raus, die Frage, die sich ja irgendwie stellt, ist es eigentlich ein Krankheitswert, wenn ich mich selber töten will? Ja. Und da, das ist ja die Frage, ne? Also ist wenn ich, also um es mal anders zu sagen, wenn ich durch die Gegend, wenn ich bei der Polizei anrufe und sage, wunderschönen guten Tag, ich wollte dir mal erzählen, ich bringe mich heute um, schönen Tag noch, dann stehen die ein paar Minuten später vor der Tür, machen die im Zweifel mit der Feuerwehr oder selber auf, nehmen mich erstmal mit und packen mich und passen auf mich auf. Und wenn ich dann denen das weiter glaubwürdig erzähle, dann kommt ein psychiatrisch ausgebildeter Arzt, ja, und redet mit mir mal, wenn ich sage, ja, ich bin schon alles vorbereitet, nein, das Seil ist schon geknüpft, ja. Also, ne? So, jetzt müssen wir mal aufhören, ein bisschen mit den Vorschlägen, wie man das macht, glaube ich. Das habe ich mal gelernt, wenn man über Selbstmord redet. Also, weiß jetzt auch jeder, aber also irgendwas habe ich schon vorbereitet. Ich mache das gleich. Dann, wenn man das dann so macht, dann kommt der Facharzt zur Psychiatrie und dann wirst du erstmal 2 bis 4 Wochen eingewiesen. Ja, auf Landesgesetzen basierend Selbstgefährdung fertig. So, das heißt, ganz grundsätzlich geht erstmal derzeit eigentlich alle davon aus, dass der Gedanke einer Selbsttötung, also ein ernsthafter Gedanke, wenn man auseinandersetzt mit der Selbsttötung oder einer Ankündigung, eine Selbstgefährdung ist und eine Selbstgefährdung führt halt im Zweifel zu einer Einweisung in die Psychiatrie. Ich bin da jetzt nicht so weit weg von der Einschätzung. Was will man denn mit dem Angehörigen machen, der sagt, ich bringe mich um? Ja. Die Lösung, wenn er natürlich jetzt irgendwie die 90-jährige Oma hat, die jetzt unter Krebsschmerzen hat, dass man die sagt, ich will nicht mehr, dass man dann sagt, okay, dann kriegst du halt so viel Morphium. Aber das ist ja auch schon wieder keine Selbsttötung und auch keine Tötung im Sinne des Strafrechts, wenn es dann irgendwie nur zum... Aber das finde ich schon schwierig. Und das ist so vielleicht mein Grundproblem, über diese Sache zu diskutieren, weil ich glaube, ich bin nicht so weit weg von dem Punkt, dass ich sage, Selbsttötung muss halt irgendwie grundsätzlich verhindert werden, wenn die Leute den triftigen Grund haben, und den triftigen Grund, den habe ich halt, wenn ich so schwer krank bin, dass man sagt, okay, dass du jetzt sagst, also bevor ich jetzt hier noch 6 Monate die Krebshölle lebe, beende ich das jetzt hier oder lass es beenden. Das ist ja aber was ganz anderes als, also ich weiß nicht, also darauf setzt sich das ja offensichtlich nicht an. Ich meine, was macht denn der psychiatrische Arzt fährt dann, Facharzt für Psychiatrie, Fachärztin, fährt dann in die Krebsklinik und fragt, wie geht's Ihnen denn? Ja. Also okay, ja, nicht gut. Ja, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder, und dann haben sie aber auch nur 2 Monate Zeit. Auch das ist halt so Quatsch bei dem letzten Punkt. Auch das kann übrigens Torschlusspanik führen. Jetzt. Also ich entscheide jetzt voll meines, ne, mitten im Leben stehen, also habe ich keinen Bock mehr, jeden Tag arbeiten zu gehen. Ich weiß, Leute, die Selbsttötung haben viel, viel, viel größere Probleme als das, was ich mich jetzt so lustig mache. Also ich habe aus irgendwelchen Gründen bin ich total fix und fertig, ja, möchte mich, oder warum auch immer, ich möchte mich ja töten lassen, gehe zum Arzt, die sagt, ja, ich habe dich psychiatrisch untersuchen, was passiert denn jetzt, ja, wenn ich dir nach Land, also das wäre auch die Frage, was denken sich denn die Autoren, wenn ich jetzt nämlich sage, ich will mich umbringen, ja, dann sagt die, alles klar, bam, Paragraph 19, Niedersächsische Psychiatriegesetz, 4 Wochen freie Kostenlogie, ja, in Wunsdorf in der Psychiatrie. So, ne? Wir passen mal auf, dass nichts passiert. Also was macht die denn dann? Ja? Also, die stellt die dann fest, die sind psychisch gesund, aber sie wollen sich trotzdem töten. Okay, hier haben sie einen Zettel, psychisch gesund, trotzdem töten. Oder stellt halt fest, du bist psychisch krank, ja, daraus resultiert auch dein Wunsch, dein Leben zu beenden. Ja, und jetzt? Ja, habe ich diesen Zettel und sage, ja, ciao, wir sehen uns in 2 Wochen und dann komme ich nach 2 Wochen wieder, jetzt habe ich den 2. Zettel. Jetzt hätte ich gerne mein Medikament. Also das verstehe ich noch nicht ganz, wie sich das darstellt.
Naja, und dieses, was du sagst, ne, dass man halt dann nur 2 Monate Zeit hat.
Ja, das ist,
wozu also warum? Das
ja. Ja, man soll sich wahrscheinlich die Todespille TM nicht in den Schrank legen für den Tag, wo, wenn er mich verlässt, bringe ich mich um. Wahrscheinlich sowas,
ja,
ne?
Ja, aber das wird ja hoffentlich, also das, ja.
Ja.
Also das Ganze im Strafrecht zu regeln, finde ich halt auch wieder so mäßig sinnvoll.
Also ich habe tatsächlich Angst, man müsste halt mal drüber nachdenken, ob diese 2-Monats-Beschränkung, man will, also ich glaube, also Sinn und Zweck wird ja sein, dass man sich quasi nicht irgendwann mal den Freifahrtschein holt und es dann irgendwann einlöst, ja, aber natürlich kann das dann dazu führen, okay, wenn ich jetzt nur 2 Monate Zeit habe und noch zögere, aber ich habe halt keinen Bock mehr auf diesen ganzen Zirkus, also sowas finde ich halt schwierig. Mhm. Also deswegen finde ich den Entwurf 3, ehrlich gesagt, den du zum Schluss beschrieben hast, nicht so dufte, überzeugt mich nicht.
Ja.
So, was haben wir denn? Entwurf 2? Entwurf 2 hat also schon mal nicht so ein unsägliches Werbeverbot.
Nee, das hat nur der dritte. Also der Entwurf 2 ist ja so ein bisschen so ein Kompromissversuch, ne? Der differenziert ja auch zwischen Personen, die schwer krank sind und Personen, die nicht schwer krank sind.
Also ich finde zum Beispiel die Regelung bei, aber das liegt halt daran, weil ich halt auch so ein, das habe ich ja einfach erklärt, wie ich so die Sicht auf Selbsttötung habe halt. Ne? Also ich verstehe
das. Aber sind wir uns einig darüber, also müssen wir ja auch nicht, aber sind wir uns einig darüber, dass Menschen, die schwer krank sind und wo absehbar ist, ob das jetzt Wochen oder Monate sind, sei mal dahingestellt, aber sagen wir mal ein relativ überschaubarer Zeitraum, die so schwer krank sind, dass...
Also wir beide haben ja einen Bekannten, der diese Lungenkrankheit hat, die ihn inzwischen schon etwas älter... die zwischen 3 und 5 Jahren tötet. Ich fände das jetzt vollkommen okay, wenn eine Person in einer solchen Situation ja sagt, also bevor ich jetzt in aller Ruhe anschaue, wie meine Familie, meine Frau, meine Kinder und so weiter, mein Freundeskreis und ich daran kaputt gehen, wie ich kaputt gehe, ich hau jetzt noch mal kurz 8 Wochen, 8 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre raus, ja. Und dann habe ich mir folgenden Termin ausgedacht, der ist leicht zu merken und da soll es sein. Also ich hoffe, dass er es noch ein paar Jahre macht, aber oder sogar über, also viele Jahre macht, aber
gut, also, ne, also viel, nein, das also, ist ja...
Aber das fände ich irgendwie menschlich.
Ja, natürlich, aber es gibt ja auch Menschen, die das schon ausschließen, die sagen, ja, dann muss halt die Palliativmedizin da im Zweifel eingreifen und du musst es mit Schmerzmitteln lösen.
Also da bin ich... Also da bin ich tatsächlich der Meinung, weil du kannst auch nicht alles...
Nein, natürlich kannst du das nicht.
Wenn du langsam erstickst, um bei dem Beispiel zu bleiben mit der Lunge. Und wir beide haben nun ja auch private Erfahrungen mit Großeltern, die irgendwann Stück für Stück ihre Persönlichkeit verlieren, in irgendeine, Stichwort Alzheimer und so. Auch da kann ich mir vorstellen, dass man sagt, also an dem Punkt, wo ich nicht mehr raffe, wer ich bin, möge man mir bitte ein ganz besonderes Getränk geben, damit es vorbei ist. Und also das verstehe ich, ja, dass man sagt, also...
Och, wobei, ja, da erinnere ich mich an den Fall, da haben wir mal vor ein paar Folgen drüber gesprochen, in Niederlanden oder so, wo die Frau, das eine demenzkranke Frau, das vorher gesagt hatte und als sie dann dement war, das bestritten hat, dass sie das möchte und der Mann das dann gerichtlich durchgesetzt hat.
Super schwierig.
Ja, also...
Aber wir kommen ja gerade von der Frage, weiß ich, das stimmt, das war ganz schön heftig auch alles.
Ja.
Boah. Aber auf jeden Fall, kommen wir mal zurück auf deine Frage. Medizinische Notlage, also gut, wir sterben alle, ja, außer ich fühle mich persönlich unsterblich, aber wahrscheinlich bin ich da,
werde
ich
da getäuscht. Ich fühle mich auch nur so.
Genau, ich fühle mich auch nur so, ne? sagt er und ist fix und fertig, nachdem er 30 Minuten Sport gemacht hat. Aber ich schnebe endlich und endlich. So. Boah. Also ich finde diese medizinische Notlage, und das finde ich an diesem Dings auch gut, weil das relativ einfach ist, schriftliche Fixierung, können nicht alle machen, aber kannst du machen lassen. Und zwar kommt da Notar angeschossen oder Notarin, Aufklärung und Sicherheit, das also auch absehbare Zeit nicht verändert. Mhm. Herr Doktor oder Herr Notar, wenn ich in den nächsten 3 Monaten liege ich hier eh nur schreiend in meinem eigenen Körperflüssigkeiten, lassen Sie mich doch bitte, ja. Alles klar, Zuständigkeit liegt dann bei den Ärztinnen, eine zweite Ärztin muss den Eindruck mit einem Abstand von 2 Wochen bestätigen. Kurz, Ärztinnen und Ärztin ist hier gegendert mit Doppelpunkt. Ihr habt gehört, wie ich das vorgelesen habe.
Ganz, ganz dramatisch, dieses Gendern, wirklich.
Ich beschwöre mich doch gar nicht. Ich sag doch den Leuten noch, wie ich es vorgelesen habe. Oder soll ich ÄrztInnen vorlesen? Egal. Also, Boomer Humor zwischendurch. Also, das finde ich gut. Also, diese Regelung sagen, also pass auf, wenn, ne, also, ob es Demenz ist, ob es die Lungenfibrose ist oder ob es andere Sachen sind, wenn man sagt, das ist hier halt eine endliche Sache und du wirst unter extrem unschönen medizinischen Umständen dem Ende entgegen jammern, dann finde ich das okay. So, aber was ist denn die andere Sache? Ohne schwere Erkrankung. Schriftliche Dokumentation, zweimalige Beratung im Abstand von mindestens 2 und höchstens 12 Monaten und dann gibt es ein Medikament. Da kommen auch viele schöne Fälle auf uns zu, ne? Weil wenn dieses Medikament, wenn ich das so kriege...
Ja, das ist richtig.
Da kann ich auch eine Menge Schabernack betreiben. Das ist schon ganz schön krass, Nummer, ne? Also so, ich sag, die
Todesfälle. Ich frage mich auch, aber müsste man vielleicht nochmal in den Entwurf reingucken, wie sich schwere Erkrankungen definiert. Also...
Du kannst im Zweifel... also
ich erinnere mich an einen... Ich erinnere
also
mich
auf
an
Strafrecht. Einen
Fall. Es gibt ja jetzt schon eigentlich beim... Oh, frag mich nicht, dieses ein Bundesamt dürfte jetzt schon auch an Personen, die irgendwie 2 Gutachten vorliegen, solche Medikamente ausgeben. Es tut es nicht. Und
ganz gut, aber das war doch nicht der Spahn, der das anders war. Warum macht Karl das nicht? Was ist los, Karl? Wissen wir, warum Karl das
nicht macht? Ich weiß es jetzt nicht, auf jeden Fall, jetzt akut. Da erinnere ich mich an einen Menschen, wo nach und nach quasi von unten nach oben die Muskeln versagen. Und das ist eine schwere Erkrankung. Die Frage ist, ist das schon quasi so eine medizinische Notlage? Also ich würde das pauschal so sagen, aber wäre sowas davon auch umfasst? Weil das ja im Zweifel ein relativ langer Zeitraum ist, der auch nicht ganz klar absehbar ist, wann quasi der Zustand eintritt. Und diese Person hatte ja zu Recht Sorge quasi, dass sie irgendwann nicht mehr in der Lage ist, darüber zu entscheiden, ob sie ein Medikament bekommt oder das nicht mehr nehmen kann. Weil dann der Zustand so schlecht schon ist und das vorher halt entscheiden wollte.
Ja gut, das
also das müsste man ja
aber
auch
am Ende
noch
ist
mal.
Das ist aber wenn ich mir dann, da kommen wir jetzt vorhin oben von der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zurück, was eine schwere Erkrankung ist, ist im Zweifel anhand der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auszulegen. Und wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, hohe Hürden hohe Hürden, das zu verhindern, dann ist das umgekehrt keine hohe Hürden für eine schwere Erkrankung. So würde ich das sehen. Also dann musst du halt schon was, also ich habe Corona, reicht wahrscheinlich nicht, es sei denn, du gehst daran kaputt, aber dann brauchst du auch, sind die Fristen eh alle egal, aber dann werden wahrscheinlich auch viele Krebserkrankungen, also ja, auch aus das familiären Umfeld, so eine Krebstherapie kann einen ja auch ganz schön lebensmüde machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also einfach des Lebens, des weiteren Lebensmüde, nicht im Sinne von Lebensmüdeaktionen. Ja. Ne? Also was da so meine Tanten und so alle durchhaben, alter Verwalter, ey, da kann ich schon verstehen, dass Leute sagen, das mache ich keine 2. oder 3. Runde durch.
Klar.
Und dann, das für dich zum Beispiel so eine Krebserkrankung ist im Zweifel gerade zu Beginn nicht so dramatisch, wie wenn aufhören, deine Muskeln zu bearbeiten. Genau. Ich habe kurz von der Redaktion noch einen Artikel reingelegt gekriegt. Die Ärztezeitung.
Das Bundesamt für Arzneimittelforschung eigentlich?
Ja, ja, genau. Hat am 31.01.2022, also vor gut 5 Monaten, berichtet, dass es eine kleine Anfrage an das Bundesgesundheitsministerium gab. Kleine Anfrage für Leute, die noch nie für Landtagsabgeordnete gearbeitet haben, so wie du und ich, die das ja schon tun oder getan haben. Ist also, dass einfach ein Abgeordneter schreibt, liebe Regierung, ich würde gerne mal wissen, Genau. Doppelpunkt und dann stellst du die Fragen und dann sagt die Regierung, lieber Abgeordneter oder liebe Abgeordnete, es ist wie folgt. Und da ist die Antwort, der Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP sieht vor, dass durch fraktionsübergreifende Anträge, also aus der Mitte des Parlaments heraus, das Thema Suizidhilfe einer Entscheidung zugeführt wird. In diesem Zusammenhang wird voraussichtlich auch die Frage beraten werden, ob es Aufgabe des BfA RMS, das ist das Bundesamt für Arzneimittel, sein soll, betäubungsmittelrechtliche Erwerbserlaubnisse, das erklären wir gleich mal, zum Zwecke der Selbsttötung auszustellen, die politische Debatte ist abzuwarten. Also, Lauterbach, Spahn hat gesagt, mache ich nicht, weil Jesus. Lauterbach sagt, mache ich nicht, weil Koalitionsvertrag.
Jetzt könnt ihr euch überlegen, was so, besser ist.
Ja, Jesus ist halt, ne, so, naja.
Koalitionsvertrag ist auch nicht immer sinnvoll.
Ja, ja, da gibt's auf jeden Fall noch, Quatsch. Okay, den Rest hat die Redaktion jetzt noch nicht gelesen. Aber das ist der Hintergrund. Und das ist nämlich genau die Sache. Diese Medikamente sind halt betäubungsmittelrechtlich verboten. Ja, ja, da steht halt irgendwo drin, im Betäubungsmittel, Todespille, gibt's nicht, ja. Im irgendeinen Anhang, darfst du halt nicht haben. So, und das ist halt auch immer die, bei Betäubungsmitteln, also auch zum Beispiel bei Marihuana, also Gras oder Kokain oder was ihr euch so in die Körperöffnung pfeift, ist es halt immer so, dass da wird auch immer so angeklagt, wird angeklagt, ohne die zuständige Erlaubnis des Bundesamts zu haben, so irgendwas und das und das besessen zu haben. Ja, das ist aber der bei Besitz der, der Vorwurf. Also man würde quasi eine Erlaubnis bekommen, eine Todespille zu bekommen. Ja? Jetzt fragt man sich, wer hat denn eigentlich Erlaubnisse, Kokain zu haben? Ja, sehr gute Frage. Ja, danke, Laura. Es gibt halt solche Leute, die damit forschen. Ja, oder irgendwelche Ärzte und so weiter, da kann man auch mal Kokain oder sonst was legal besitzen. Ist dann meistens verbunden mit einer Liste, die sehr, sehr streng kontrolliert wird. Auf jeden Fall strenger als die, die Asservatenkammern bei diversen Polizeistationen. Also ich hatte schon, das vielleicht mal als kleine Anekdote, überraschend häufig sehr glückliche Mandanten, die sehr hochwertigen insbesondere Marihuana hatten und sagten, Herr Brucker, oh Gott, das sind 500 Gramm und dann kamen nur 300 an. Ja, das soll schon mal passiert sein, ja, hat sich der Mandant wahrscheinlich die Birne so zugeguckst und so zugeraucht, ja, ja zu, dass er 53 mal auseinanderhalten kann, sind wir immer sehr froh, ja, wo kein Richter da, ja, so, naja, ja.
Ja. Ja.
Soll ich noch kurz eine Anekdote zum Betäubungsmittel erzählen? Als Referendar war ich mal so einer richtig fetten Spur auf der Sache auf der Spur.
Ach da so, hat die Polizei nämlich Privatermittler.
Nee, ich habe die Akte gelesen, habe so richtig fette, außer also da stimmte alles nicht mit den Drogen, ne? Da waren immer andere Zahlen. Ich habe gesagt, ja, die machen wir fertig. Und dann habe ich das den Anwalt vorgelegt, für den ich das gemacht habe, und der guckte mich an und sagt, Alter, kennst du Brutto Netto? Ich sag, Brutto ist mit, Netto ist oben ohne. Warum steht da wohl immer Brutto Netto neben? Scheiße, die Verpackung. Ja, genau, die packen das nicht aus. Aha, okay, nochmal von vorn die Verteidigungsstrategie. Also, ne, bei Polizei schmeißt halt am Anfang den Kram, ne, mit der Tüte, wo das drin ist, einfach auf die Waage und schreibt auf, ja, weiße Kokain-suspekte Substanz, brutto 500 Gramm und dann zack, im Labor wird das dann ausgekippt, ne, so gemein, dann hat man auch eine Maske auf, den Atem war nicht aus, das ganze Kokain weg.
Schade.
Ja, vor allem bist du dann halt als Superkopf voll drauf. Ne? Also da war ich meiner ganz heißen Sache auf der Spur und die Anwalt guckt mich an, so, oh. Was erzählst du? Mittlerweile, meine Referendare lernen das jetzt immer.
Sehr gut.
Bewerbt euch bei mir als Referendar. Wir brauchen immer Leute, die wir da im Bergwerk zu schicken können. So, kommen wir zurück zu Entwurf 2.
Ja.
Finde ich bisher das Beste, glaube ich, weil Entwurf 1...
Oh, Entwurf 1 differenziert halt nicht.
Genau. Voraus eine 8 Wochen zurückliegende Beratung. Wo, aber wie gesagt, gelöst ist immer noch nicht die Sache, ich müsste halt zur Psychiaterin oder zum psychiatrischen Fachärztin gehen und sagen.
Beratungsstellen.
Freunde, ich töte mich selber nicht, aber ich würde es gern, wenn ich diesen Klöppel kriege. Ja. Sollte man vielleicht auch mit Anwältin, damit man nicht das Falsche sagt.
Das
oder Anwältin.
Gut.
Tötungsberatung.de ist noch frei.
Sie sind ganz schön.
Wie ist der Zeitplan?
Das weiß ich gerade gar nicht tatsächlich. Aber ich glaube, es müsste jetzt langsam mal.
Nur noch 2 bis 3 Corona-Wellen. Aber offensichtlich vor Marihuana, ja, ne?
Marihuana dauert noch einen Moment.
Stimmt nicht, da läuft jetzt, da läuft eine Anhörung, ne?
Ja.
Irgendwo habe ich da was gelesen. Müssen wir uns mal angucken. Gut. Laura, ich hab's kaputt geredet.
Nein, es ist in Ordnung.
Sie sind dran. Brutto und netto.
Brutto. Darf ich mit dem nächsten Thema weitermachen?
Das war der Versuch, das anzubrutto, dass du jetzt brutto weitermachen kannst.
Ja, wir kommen zum nächsten, wirklich, wirklich schönen, lebensbejahenden Thema. Abtreibung. Und zwar, wir sind natürlich jetzt ein bisschen hinter der Zeit, aber ich glaube, das schadet nicht, das trotzdem einmal nochmal dazustehen. Und zwar geht es um das, was in den USA passiert ist, mit dem Thema Abtreibung. Ja, ein kurzer Einschub. 219a StGB ist jetzt abgeschafft. Werbeverbot für Schwangerschaftsabbruch.
Was war das?
Dass jetzt ÄrztInnen auf ihren Homepages detailliert darüber informieren dürfen, wie sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das und wie.
Oder mal einen Flyer zusenden oder
rumliegen in der Praxis liegen lassen.
Ja. So, genau. Wir checken sie gerne alle 3 Monate durch und verschreiben die Pille, aber wenn es schief geht, helfen wir auch dann.
Genau. Ja, und genau.
Nicht nur auf dem einen Pfad, sondern auf dem anderen Pfad.
Genau. Helfen nicht nur, sondern so könnten wir es tun. So ist das müssen sie wissen und so weiter. Also eigentlich genau. Das, was man auch meinen sollte, dass
von einem Arzt oder einer Ärztin erwarten würde, wenn ich zum Proktologen gehe oder Urologen, dann kann der mir alles erzählen, ja, was er so treibt. Und ich kann das auf der Homepage nachlesen, wenn er es aufschreibt.
Genau.
Und jetzt gilt das für Frauen.
Also es wird nicht passieren, dass irgendwo großflächige Plakate für Abtreibung werben. Das,
genau, dagegen gestimmt CDU und AfD. Wer hätte es gedacht? Und CSU. Aber
ja, gut. Okay, leider viel dramatischer ist das, was in den USA passiert ist. Und zwar geht es da um Roe versus Wade. Und Roe versus Wade ist gekippt worden. Also ich versuche das kurz zusammenzufassen, weil die arbeiten dort ein bisschen anders als wir. Daniel?
Kannst du am Anfang sagen, warum das Roe versus Wade heißt?
Es ist eine Gerichtsentscheidung.
Und die werden in den USA immer benannt nach wer gegen wen. Also
genau,
Schneider gegen Brunkhorst. Wegen ständiges da blöden Dazwischenknappen hat der oberste Gerichtshof der USA jetzt folgendes entschieden.
So, also was passiert? Die in den USA arbeiten die ja nicht immer mit Gesetzen, sondern eben viel mit diesen Entscheidungen. Und es gab nun mal kein Bundesgesetz, das geregelt hat, wie mit Abtreibung umzugehen ist, sondern es gab eben aus dem Jahr 1973 die Roe versus Wade-Entscheidung, die besagt hat, die vom Supreme Court kam, dass Abtreibung bis zur Lebensfähigkeit des Fötus, das hat sich natürlich im Laufe der Jahre immer etwas verschoben, aktuell ist es circa die 24. Schwangerschaftswoche, erlaubt sind. Es gab dann noch eine Anschlussentscheidung, die das Ganze noch mal ein bisschen differenzierter, aber grundsätzlich war das die Hauptentscheidung. Und das hatte dann zur Folge, dass die Bundesstaaten die Abtreibung nicht unangemessen erschweren durften. Grundsätzlich. Das ist in den letzten Jahren aber, also gerade in den letzten Jahren schon versucht worden. Es gibt, meine ich, in Texas war das sogenannte Herzschlaggesetz, wo eine Abtreibung nur möglich ist bis zum Herzschlag des Fötus, was insofern schwierig ist, weil man meistens erst dann oder viele Frauen erst dann merken, dass sie schwanger sind, wenn der Herzschlag schon da ist. Und dann ist es natürlich schwierig. Der Supreme Court, man muss dazu sagen, der Supreme Court ist seit Donald Trump, ich meine, er hat 3 Richter da reingesetzt in seiner Zeit. Es waren, glaube ich, nicht nur 2. Ist leider seitdem konservativ geprägt. Die letzte Entscheidung war die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg, die leider noch kurz vor quasi Amtsantritt Joe Biden verstorben ist. Dass Donald Trump da auch noch jemanden draufsetzen konnte. Und deswegen ist der Supreme Court jetzt sehr konservativ. Und der Supreme Court hat jetzt diese Grundsatzentscheidung von Roe versus Wade gekippt mit der Begründung, dass die Verfassung der USA kein Recht auf Abtreibung gewähren würde. Das hat jetzt die Folge. Der Bund hält sich da weiterhin raus, aber die Bundesstaaten dürfen jetzt halt selber entscheiden, was sie machen. Und das ist dramatisch, weil
manche Bundesstaaten bekloppt sind,
also und das in der Theorie, nenne ich in der Theorie, auch in der Praxis komplett verbieten können. Also es gibt schon 25 Staaten, die schon so, ich habe den Namen leider vergessen, aber die haben das quasi schon so vorbereitet, die Gesetze, die quasi dann jetzt in Kraft treten können, die sehr restriktiv sind. Also es gibt Bundesstaaten, die noch so Einschränkungen haben, beispielsweise irgendwie Vergewaltigung oder schwere Erkrankungen des Fötus oder der Lebensgefährdung der Frau und so weiter. Und das ist dramatisch. Und das ist, es gibt Staaten wie Kalifornien zum Beispiel, die das nicht machen. Aber das Problem an der ganzen Sache ist ja folgendes. Man könnte ja sagen, in einem Land wie Deutschland wäre das vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher möglich, weil ein bisschen kleiner. Ja, dann reise ich halt in den anderen Bundesstaat und mache da die Abtreibung. Kann nur nicht jeder. Ist teuer, Reisekosten. Du musst das im Zweifel auch die Abtreibung noch selber bezahlen. Es gab jetzt schon in den Wochen nach dieser Entscheidung gab es schon ganz viele Spenden an solche Organisationen, die die ärmeren Frauen dabei helfen, Abtreibungen durchführen zu lassen und die finanziell unterstützen. Aber es ist ja, es ist sehr dramatisch. Und man muss halt wirklich sagen, es betrifft primär dann arme Frauen, weil reiche Frauen werden immer Wege für Abtreibung finden. Die können eben im Zweifel weiter reisen. Das ist dann auch egal. Und was das Absurde an dieser Geschichte ist, ist einfach immer, und das ist ja beim Thema Abtreibung immer der Punkt, dass die Leute das nicht verstehen. Dadurch wird keine Abtreibung verhindert. Es wird nur gefährlicher und die Frauen, wenn sie im falschen Bundesstaat leben, strafbar. Aber es wird dadurch keine Abtreibung wirklich verhindert. Du bringst nur ganz großes Unglück über Frauen und über Familien. Wohin das führt, das ist nun nicht in den USA, aber ich fand es ganz interessant und beziehungsweise auch erschreckend. Es gibt auf Malta ein relativ strenges Abtreibungsrecht. Und dort ist folgender Fall. Eine Touristin aus den USA, die sich dort aufhielt in der 16. Schwangerschaftswoche, hat dort Blutung erlitten. Und dann hat man dort festgestellt, dass der Fötus das nicht überleben wird. Aber das Herz schlägt noch. Und auf Malta ist es so, solange das Herz noch schlägt, darf sie nicht abtreiben. Erst wenn der Herzschlag aufhört. Oder sie eine Fehlgeburt hat oder sie eine Infektion bekommt. Und das heißt, diese arme Frau, ich müsste mal gucken, das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber zu dem Zeitpunkt, als ich es recherchiert habe, war das noch so, wartet halt darauf, dass dieses Kind in ihr stirbt. Jeden Tag kommt ein Arzt und guckt, ob der Herzschlag noch da ist. Jeden Tag muss geguckt werden, ob diese Frau nicht irgendwie eine Sepsis erleidet, also eine Blutvergiftung. Und das Problem ist, sie kann halt nicht ausgeflogen werden. Das hat die Krankenversicherung versucht. Das möchte nur keine Airline machen. Sonst könnte man ja sagen, man fliegt sie in ein Land, wo Abtreibungen legaler möglich sind. Kann man nicht machen.
Oder medizinische Behandlungen normal möglich sind.
Genau.
Das ist ja schon keine...
Es ist völliger Wahnsinn. Ich wusste auch gar nicht, dass das... also es war mir nicht bekannt, wie das auf Malta läuft. Aber das... Also auch das muss man sich ja bewusst machen, wenn man jetzt beispielsweise in die USA fliegt. Sollte man vielleicht nicht schwanger sein. Zumindest sollte man sich vielleicht dann den Bundesstaat gut aussuchen. Ja, das ist sehr schwierig. Es wurde auf Twitter dazu aufgerufen, dass Frauen in den USA ihre Apps, wo sie irgendwie ihre Periode tracken, vom Handy nehmen, damit am Ende nicht nachvollzogen werden kann. Also wenn man jetzt einträgt, irgendwie ich hatte da und da meine Periode, dann hatte ich sie irgendwie 2 Monate nicht und dann hatte ich sie wieder, dass da im Zweifel nicht nachgewiesen werden kann, dass da irgendwie eine Abtreibung stattgefunden hat oder haben könnte. Ja. Es ist alles sehr wahnsinnig und die USA läuft in wirklich eine ganz falsche Richtung. Daniel schweigt.
Soll ich?
Ja,
bitte. Ja, ich frage... Ich überlege gerade, was ich davon kommentieren sollte, öffentlich. Nein, mal, also das Letzte, also jetzt habe ich, jetzt track ich, also diese ganze App-Geschichte, ich habe mir das auch vorher angeguckt, weil ich das vorher überhaupt nicht gerafft habe, aber jetzt nochmal einen Schritt zurück, ich verstehe das so, Schwangerschaften brechen eh ständig ab.
Das ist klar,
so, aber also jetzt
wäre halt
also
jetzt, ein Indiz. Erstmal.
Dass du einmal das nicht eingetragen hast.
Du, es gibt ja... Ne?
Also, die Frage ist, ja, ich weiß zu wenig über das US-Rechtssystem, aber ihre Mandantin hat doch hier eingetragen, dass sie da ihre Tage hat, ja, hat das Kind verloren.
Aber du weißt doch, es gibt ja jetzt schon Staaten, die auch zum Beispiel Personen, das müssen nicht mal ÄrztInnen sein, sondern die Personen, die Frauen irgendwie helfen. Und wenn sie denen einfach nur, weiß nicht, das Taxigeld bezahlen für den Weg zur Abtreibungsklinik, dass diese Leute schon bestraft werden können. Das war relativ scharf.
Ja, mir ist das irgendwie alles klar. Ich überlege manchmal, ob das Aktionismus ist, der was bringt oder nicht. Also
mag ja sein, aber ich glaube, die Leute haben Angst.
Ja, das glaube ich. Also ich glaube nicht die Leute, sondern die Frauen. Aber
Frauen haben Angst, ja.
Ja, und genau darum geht's halt auch. Ne? Es geht am Ende ja auch um eine bestimmte Form von Kontrolle von Sexualität und solche Spieße dabei.
Ja.
Und dass man die Zuchthühner oder Zuchtkühe, die man hat, halt so bewirtschaftet, wie man sich das halt vorstellt, als bekloppter weißer Mann. Mir ist das alles vollkommen klar.
Oh, ja.
Ja, das ist geht, ja, ziemlich cool. Ja, aber nein, darum, es geht auch um so eine Eigentumsnummer.
Natürlich geht es darum.
So, dass man halt Menschen nicht wie Menschen behandelt, sondern Frauen behandelt, als wären sie halt irgendwie, als müssten sie jetzt bestimmte, wie so eine Kuh im Stall halt, ne?
Ja.
Du hast halt so und so schwanger zu sein und so dein Leben zu organisieren. Das ist schon so. Und das finde ich halt, ist halt ein brutaler Vergleich, aber ich glaube, das trifft es im Kern. So, ne? Sonst könnte man ja einfach Frauen über ihren Bauch entscheiden lassen. Ja, also ist alles vollkommen bescheuert. Und ist einfach auch traurig.
Ja. Und es wird sich halt dann, also der Supreme Court ist halt so besetzt, wie er besetzt ist. Und das Problem im Supreme Court, im Gegensatz hier in Deutschland zum Bundesverfassungsgericht beispielsweise, dort ist man auf 12 Jahre gewählt und dann ist auch Schluss. Beim Supreme Court bist du lebenslang.
Ja.
Und wenn du da reinkommst mit, weiß ich nicht, Mitte, Ende 50.
Kannst du noch 40 Jahre machen.
Genau. Also das ist eine ganz gruselige Entwicklung.
Das ist auf jeden Fall gruselig, ja. Nein, die Frage, die ist ja, das ist schon dann, also strafrechtlich, das hast du eigentlich schon als wieder politisch, ne? Aber die Frage ist, auf diesen großen Bruder würde ich mich so lange nicht mehr verlassen erstmal.
Nö.
Könnte sein, dass man da für sorgen muss, dass der irgendwann vielleicht mal vollkommen wahnsinnig ist. Ist eine krasse, krasse Schwachsinnsnummer.
Ja.
Ja.
Definitiv.
Ich glaube auch, dass der deutsche Weg, Abtreibung und, also ganz kurz, Deutschland ist einer der wenigen Staaten, in dem Abtreibung überhaupt noch strafbar sind, aber legalisiert werden, also dann nicht bestraft werden, so ist die deutsche Lösung. In Europa sind das sonst irgendwie nur diese ganzen katholischen, bekloppten Fürstentümer, Malta, Polen und so.
Hm.
Auch da müsste man eigentlich mal ran. Dass man sagt, es ist nicht mehr strafbar, es sei denn, ich treibe gegen den Willen ab. Ne? Wenn
ich irgendwo ich glaube, das ist, jetzt wo du das gerade sagst, das habe ich gestern gelesen, ich glaube, die EU möchte das verankern.
Ja, besser wäre das.
Ich frage kurz die Redaktion dazu.
Sehr gut. Deine Redaktion ist auf jeden Fall näher als meine Redaktion, ich höre es tippen. Also genau das wäre nämlich auch so eine Sache, ne? Dass man halt solche Sachen, ich meine, guck mal sich Ungarn, Polen und Malta an, es gibt jetzt ja auch nicht nur strahlende Demokratien.
Ja, also das EU-Parlament möchte Abtreibung zum Grundrecht machen.
Die sind manchmal überraschend progressiv und dann machen sie so dummes Zeug.
In die Grundrechtecharta der Europäischen Union. Ja.
Wird wohl Zeit.
Wird leider wirklich Zeit, ja. Okay.
Kann man diese US-Touristin nicht auf ein Boot packen?
Ich muss das mal recherchieren, wie der Stand jetzt ist. Ja,
weil man
vielleicht
ist ja
kann
auch
man sie auf ein Boot packen.
Also ist natürlich scheiße, wenn du dann genau das Intensivstation brauchst, wenn du auf diesem Boot bist.
Ja.
Das wird dir und die Rhein-Göring ja sehr genau überlegen, was man da macht. Aber das wäre jetzt so meine Sache. Schnelles Boot, zack. Und vielleicht irgendwas, was groß genug ist für eine Krankenstation. Und dann im Zweifel ein Hubschrauber oder so.
Sie ist wohl nach Spanien gekommen, habe ich gelesen jetzt.
Ein anderes ziemlich katholisches, konservatives Land, was
aber da darf
zurzeit ganz schön aufräumt, strafrechtlich.
Abtreiben. Genau, das ist das Aktuellste, um das hier der Vollständigkeit, aber die ist nach Spanien geflogen und durfte das abtreiben. Aber trotzdem, das kann ja nicht sein. Also, sagte sie auch,
so umgeht,
das ist völlig, also das muss man sich ja auch mal überlegen. Das ist ja offensichtlich, würde ich jetzt vermuten, eine Frau gewesen, die irgendwie bewusst schwanger war, bewusst schwanger in den Urlaub sie war so.
Wir kommen gleich noch zum Sommerparty, unbewusst schwanger.
Gut, egal. Und das selber als sehr traumatisch beschrieben hat, weil du dann da sitzt und im Grunde wartest, dass in dir dein Kind stirbt oder dein Fötus stirbt, sagen wir es, um es nicht ganz so aufzuladen. Das halte ich für sehr traumatisierend.
Ja, das ist halt auf irgendeiner, also nichts gegen Malta, niedliche Insel und so, wenn die gerade nicht ihre Journalisten in die Luft sprengen, ist da bestimmt ganz nett, aber also wirklich, also vollkommen bekloppt, ja.
Ja.
Gut. Jetzt kommen wir zu meinen Themen.
Ja.
Wir wollen jetzt kurz noch über zwei Sachen reden, wo wir nur so ein, zwei Sachen haben und auch ein bisschen diskutieren wollen. Ballweg, Christian Ballweg, glaube ich, ne?
Nee.
Michael Ballweg. Michael, Christian, die heißen aber auch alle in der Generation Michael, ne? Also Michael Ballweg scheint Gründer der Initiative Querdenken 711, also
Vorwahl von Corona, Stuttgart.
Also die genau und Querdenken 511, also Hannover war immer so 10 Arbeitslose und 5 Leute, die vielleicht nicht arbeitslos waren, aber alles so nichts gegen Arbeitslose, das gibt ja auch Gründe, wo man arbeitslos ist und sich nicht ausgetan, aber es waren halt, oh, wenn man sich diese Demos anguckt haben, die standen zum Teil unten vor der Kanzlei und sind da vorbeimarschiert, das waren schon alle, meine Fresse, Loser. So, muss ich einfach mal sagen, also guckt vorhin und sagt, macht doch mal was Geiles mit eurem Leben, so.
Hier also, marschieren auch jeden Montag noch Leute rum.
Echt, immer noch?
Mhm, immer noch, ja.
Krass. Ja, in Hannover kriege ich das sicher. Die sind zeitlang immer mit dem Autos lang gefahren. Und auf der letzten dieser Autokorso-Demos waren dann plötzlich überall Russlandflaggen dran.
Ah, oh, schön.
Und dann ist das irgendwie in sich zusammengebrochen. Und jetzt machen die, glaube ich, diese Russland-Leute ihr eigenes Autoding. Und die, was die Querdenker machen, weiß ich nicht mehr. Also, Querdenker. Michael Ballweg festgenommen und Untersuchungshaft gesteckt. Was ist der Vorwurf? Also Staatsanwaltschaft sagt, seit Mai 2020 durch öffentliche Aufrufe finanzielle Zuwendung eingeworben und Menschen mit beabsichtigtem Verwendungszweck getäuscht. Was steckt dahinter? Die Corona-Bewegung an sich an vielen Stellen. Ballweg offensichtlich sagt, naja, folgendes, wir sammeln jetzt Geld für die Bewegung, was immer man so macht, irgendwie wir finanzieren klaren Piff und Puff. Und weiß ich nicht, forschen gegen Masken.
Immer wichtig gegen Masken.
Also irgendwas wird da versprochen. Und damit das Ganze allerdings ein bisschen einfacher ist, damit ein Verein und so soll man das Geld schenken. Ja, also man soll jetzt, das ist die Idee. Ich habe einen Zweck, den ich hier vortäusche. Ich sage nämlich, ich mache damit irgendwas für die Bewegung, für das deutsche Volk, bla bla, was man halt so sagt. Irgendwie für einen guten Zweck. Das ist vielleicht zuerst mal die Sache. Also ne, ich zende für einen guten Zweck. Und Spendenquittung gibt's nicht, den gibt's ja auch nicht bei jeder Spende, aber was es halt gibt, ist, ihr schenkt mir das Geld und dann gehe ich damit um. So, und jetzt sagt er das auch, es soll halt mit Schenkung überwiesen werden und jetzt sagt die Staatsanwaltschaft trotzdem, naja, das könnte trotzdem eine Veruntreuung und Betrug sein. So, warum? Kann sich ja fragen, wenn ich das Geld geschenkt kriege, was man sagt. Ja, und das ist halt ganz einfach vielleicht zu erklären, denn wir... Das ist halt der Kern der Frage. Kann ich eigentlich auf was Schenkung raufschreiben? Meine damit aber eigentlich, also ich gebe Laura Nein. Geld und sage, Laura, du benutzt das bitte für das und das. Wir nennen das jetzt aber Schenkung. Wir vereinbaren das, ja. Dann, wann wird denn das zur Straftat von, wenn Laura sagt, schenk mir das, ja. So rumläuft das ja, Laura, müssen wir sagen. Mhm. Wenn ich Laura sage, pass auf, du hast hier 100 Euro. Was du damit machst, ist mir egal. Aber eigentlich sollst du damit in deinem, aber eigentlich, ja, würde ich mich freuen, ja. Sagen wir mal so. Also was du machst, ist mir wirklich egal. Ich gebe dir das, damit du das Geld hast. Ich erwarte oder ich fände es gut, wenn du das in deinen Tierschutz-Hasen-Content da steckst, ja? So. Also der gute Zweck, so.
Ja.
Laura sagt mir das auch. Also ich nehme das Geld und was ich damit mache, vielleicht gehe ich damit einfach zum Friseur, ja? 100 Euro, kommt das hin? Wahrscheinlich. So, ne? Also was
total, ja.
Was Frauenfriseure so kosten. Also ich, Männer, 15 Euro, zack, alles dabei, noch eine Cola, ne? So, also 100 Euro für den Friseur. So. Und das ist ja die Frage, wann wird denn das jetzt strafbar, wenn ich Laura das schenke? Und zwar wird es in dem Moment strafbar, wo Laura dafür sorgt, dass ich dafür sorge, dass ich das Laura schenke. Aber eigentlich meine, ich schenke dir das nur zum Schein, du benutzt das bitte für die Hasen und nicht für deinen Friseur. So, und that's it, ja. Die haben einfach so getan, als wenn man den Staat austricksen kann, lässt sich gar nicht scheinen.
Spoiler, kann man nicht.
Ja, doch schon, aber nicht so plump.
Aber nicht so
plump. Für weitere Trips buchen Sie eine Beratung bei mir. So. Also, läuft alles total schief. Bei Ballweg, das hat er wohl nicht so richtig gemacht. Interessant ist in diesem Zusammenhang nur, also das ist halt der Hintergrund, ne? Und alle regen sich jetzt auf, oder nicht alle, aber einige regen sich auf. Der arme Herr Ballweg. Und da gibt's aber noch zwei, drei Sachen. Also die Schenkung mit Zweck funktioniert halt nicht, ne? Man muss, wenn man Schenkung ist halt zwecklos, ne? Also wenn man irgendwie von Mama, Papa oder von Oma 500 Euro kriegt, ja, dann ist das halt eine Schenkung, weil Oma weiß, was der Junge damit macht, macht der Junge damit, ne? Wenn er das versäuft, versäuft das mit. Die sagt zwar, versauf's nicht. Aber sie schenkt es dir trotzdem, ne? Sie sagt jetzt nicht, so, und du kannst dich zu Oma gehen, gib mir 500 Euro für Studiengebühren und es dann versaufen, wäre auch ein Betrug. Ja, seine Oma denkt wirklich, was er damit macht, ist egal. So, aber es gibt noch zwei schöne Zahlen, nämlich 12 und 400. Da wollte ich nochmal drüber sprechen. Und zwar in der Presse wurde mehrfach kolportiert, er habe jetzt ein ganzes Team von Rechtsanwälten, nämlich 12 Stück. Und das ist ganz niedlich, weil die Strafprozessordnung sagt, man darf 3 haben.
Geht gar nicht.
Genau.
Also die können alle ihm helfen, aber offiziell verteidigen dürfen ihn nur 3.
Ja, genau. Das ist nämlich genau die Sache. Man kann ja gleich nochmal erzählen, wie man solche Sachen umgeht. Also das ist von 137 StPO Absatz 1. Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistands eines Verteidigers bedienen. Die Zahl der gewählten Verteidiger darf 3 nicht übersteigen. Da ist Platz für nicht gewählte, beigeordnete Rechtsanwälte. Dann in dem Fall wird auch zum Untersucher, der kriegt also auch Pflichtverteidiger. Also 4 kann er haben. Man muss aber natürlich unterscheiden, was das ist. Ist natürlich gar kein Problem, dass ich in Untersuchungshaft sitze und sage, ich kann vor Geld oder vor Unterstützung kaum laufen. Und ich beauftrage jetzt zum Beispiel unsere Kanzlei mit 4 Rechtsanwälten und dann holen wir noch eine andere mit 4 dazu und dann hat man 8. Ja, und jetzt arbeiten 8 Rechtsanwälte vom Montagmorgens um 8 bis Freitag, bis Sonntagabends um 8, sagen wir, richtig hardcore, 24, also die ganze Arbeitszeit, wir machen nichts anderes mehr, arbeiten nur dafür, das geht natürlich, aber vor Gericht auftreten, gegenüber dem Gericht auftreten, gegenüber der Staatsanwaltschaft, der Polizei auftreten, dürfen dann halt 3 von diesen gewählten Verteidigern. Ob das besser wird, wenn man da mehr als ein kleines Team bei so einer Sache ransetzt, glaube ich nicht. Das Problem wird ja auch sein, wenn von diesen 12 Verteidigern das alles solche Corona-Verteidiger sind, die sind ja schon im Einzelnen. Also ich habe das ab und zu, dass Leute zu mir kommen und sagen, oh Gott, hab so und so viel hunderte von Euros an irgendeinen Verteidiger, der zufällig neben der Demo neben mir stand, worum dies geht, ja, gezahlt, aber der macht nichts, außer irgendwie immer schreiben, Corona gibt's nicht, was mache ich denn jetzt, ich will nicht bestraft werden. Dann sage ich, dann zahlst du erstmal bei mich auch ein paar hundert Euro und dann verteidige ich dich ordentlich. Ne?
Ja.
Das ist ja kein Problem, ob das jetzt besser oder schlechter ist, irgendwie zu verprügeln, mit einer Maske irgendwo nicht rumzulaufen oder irgendwie Polizisten anzupöbeln, kann jeder selber für sich selber überlegen, aber als Strafverteidiger habe ich den Luxus nicht. Ne? So, lange Rede, kurzer Sinn, da ist dann meistens schon ein Verteidiger, jetzt wollte ich mir gerade sagen, was war das für ein Angebot noch? Also, Laura hat gerade lustige Sachen mit der Kamera gemacht und ich habe das halt ein bisschen überinterpretiert. So, und 12 Verteidiger ist halt für so eine Sache wahrscheinlich mindestens 10 zu viel. Und wenn dann auch noch dazwischen 10 Leute rumhüpfen, die nicht wissen, was sie tun, dann ist das die Hölle, ja. Und vor allem am besten schreiben alle noch ans Gericht unterschiedliche Sachen. Perfekt, ja. Man kann natürlich versuchen, so ein Gericht lahmzulegen, den einfach 12 Verteidiger den ganzen Tag Briefe an das Gericht und an die Staatsanwaltschaft schreiben, aber das hilft halt auch nicht. Dann bleibst du in Untersuchungshaft sitzen, irgendwann sagt da einer von den Haftträgern, können sich jetzt mal einigen, ja, und so weiter. So, er hat dann wohl schon 400 Briefe bekommen in die JVA, was ein ganz besonders, also da musste ich wirklich lachen, weil das ist jetzt wie folgt, wenn man in Untersuchungshaft sitzt, ja, dann ist es so, dann gibt es eine sogenannte Post- und Telefonkontrolle. Das heißt, wenn man telefoniert, hört einer zu und wenn man Post bekommt oder Post verschickt, die nicht an den Anwalt geht, dann wird das auch kontrolliert. Das heißt, irgendwo sitzt jetzt ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin, die dieses Verfahren führt und muss die 400 Briefe lesen.
Richtig geil.
Und anschließend übergeben. Da freue ich mich natürlich. Entschuldigung, aber da freue ich mich natürlich. Justiz brennt ab, ja. Also 400 Briefe. Ich hatte mal jetzt ein Verfahren in einer kleinen, feinen Hansestadt nördlich von mir, sehr erfolgreich abgeschlossen. Und da war mein Mandant auch ein sogenannter Vielschreiber, weil er jeden Tag abwechselnd einen Brief an seine Mutter und an seine Verlobte geschickt hat. Jeden Tag einen Brief. Da sagte die Vorsitzende schon, uiuiui, das ist aber viel. Ja, kann sich aber sehen, also immer mehrseitig. Ne? Also der hat eine enge Verbindung zu seiner Familie und seiner Partnerin. Aber 400 Briefe in einer Woche, da brennt die Staatsanwaltschaft ab, das finde ich witzig. Gefährlich ist natürlich, was die jetzt alles da reinschreiben, weil alles, was sie da reinschreiben, kann ja Akteninhalt werden, ne? Also wenn die zum Beispiel schreiben, was? Du hast die 5.000 Euro, die ich dir überwiesen habe, gar nicht ausgegeben, sondern verfrühstückt? Bäm, neuer Zeuge, ne? So,
ja.
Wenn die aber auch reinschreiben, was? Weiß gar nicht, was das soll. War doch immer klar, dass du das selber verfrühstückst? Bäm, neuer Zeuge, also. Und man kann ja 400 Leute gar nicht koordinieren, ja, also ich sage immer, Leute, hört auf mit den Briefen, besucht die Leute, wenn überhaupt, und ansonsten könnt ihr jetzt auch mal ohne euren Cousin vierten Grades mal 2 Wochen aushalten. Genau, was werden die machen? Die werden eine Haftprüfung machen. Haftprüfung bedeutet mündliche Haftprüfung, dass dann nach 2 Wochen wieder zusammenkommen, dann hat der Anwalt auch die Akte, das hat er auch schon online oder jedem erzählt, dass er die noch nicht hat.
Bis er aus der U-Haft kommt.
Genau, dass er nicht rauskommt, geiler Anwalt, das Erste, was er der Presse erzählt, mein Mandant kommt nicht raus. Statt zu sagen, ich kenne die Akte nicht, keine Ahnung, der ist unschuldig. Der kommt halt nicht raus. Ich kenne die Akte noch nicht, aber der kommt nicht raus. Also auf keinen Fall, das können Sie mal sowas von vergessen. Cooler Kollege, Daumen hoch, gerne wieder. aber er hat ja noch 11 weitere Versuche. Also ich mache mich halt gerade ein bisschen drüber lustig, weil es halt, es ist natürlich brutal, dass Menschen eingesperrt werden, ohne dass sie verurteilt sind und so, aber das schaue ich mir mit ein bisschen Lächeln schaue ich mir das an und sage, die Staatsanwaltschaft wird da richtig Spaß haben. Ja, was gibt sowas? Kommt doch mal ein bisschen auf die, wenn es eine sechsstellige Summe ist. Also, sagen wir mal so, gibt eine alte Rechtsprechung, die auch schon ein bisschen hin ist, und das ist ja in Stuttgart, da ist und die Preise eben, also wenn das an die Millionen rangeht, also aus dem Bereich der sechsstellig raus, läuft das auf jeden Fall nicht mit ohne eine Haftstrafe ab, die so 3-4 Jahre sind. Ne? Ja. Wenn es die Hälfte ist, aber ich schätze, bei 100, 200, 300.000 Euro dürfte hier auch Schluss sein mit den 2-3 Jahren. Kommt so ein bisschen drauf an, wie sich das aufteilt. Aber wenn der einfach sich das Geld hat überweisen lassen auf dem Konto und dann quasi davon die Demo bezahlt hat und sein privates Essen und seine private Wohnung, also das so vermischt hat, dann ist da schnell, und dann kommt ja noch steuerlich das ein oder andere dazu. Der ist wahrscheinlich ein Einkommen. Hoffentlich, wenn er das steuerlich nicht richtig gemacht hat, ist das noch alles noch nicht abgeschlossen. Ja. Aber wenn er das steuerlich schon abgeschlossen hat oder, ne, dann wird's schnell bitter. So, und dann, wenn die erstmal alles da haben, dann finden die nachher noch 500 Blanco-Corona-Presse mit schon, was so zu erwarten ist. Das habe ich jetzt häufig, dass bei Durchsuchungen wegen irgendwas dann auch noch ein gefälschter Corona, gefälschter Impfausweis auftaucht. Ja, das vielleicht so dazu. Was sagst du dazu? Du wärst gern die Staatsanwältin, die das bearbeitet?
Ich würde gern die 400 Briefe lesen. Nein.
Ja, guten Tag, Frau Assessorin Schneider. Am ersten Tag haben wir hier für Sie, was, gucken Sie mal, das sind zwei Leitsordner, wenn Sie die Briefe lesen könnten, bitte. Ja, geil. Ach. 10 Jahre Ausbildung, promoviert. Was liest du? Briefe an den Corona-Chef. Ja.
Nö, ich hab, also bin mal gespannt, aber ich habe so wenig Mitleid leider. Das Ganze ist vor ein paar Monaten mal beim ZDF Magazin gewesen, ZDF Magazin Royal. Da hat Jan Böhmermann bzw. sein Team das auch schon mal dargestellt, dass das alles so merkwürdig als Schenkung deklariert ist und ja. Also ich glaube.
Also wenn man eine größere Geldmittel geschenkt bekommt, würde ich immer empfehlen, mal einen Anwalt drauf gucken zu lassen, und zwar einen mit strafrechtlichen Einschlag. Ja. Also das andere Problem sind so Schenkungen von Menschen, die sich pflegen lassen.
Ja.
So, also Beispiel, die eigene Mutter oder die Nachbarin sagt irgendwann, Mädchen, also häufig Frauen, ne, die da der Kern sind, Mädchen, ich habe 500, 600, 700.000 Euro auf der hohen Kante, ja, nach, also, so, Frau, Mann stirbt, oder Klassiker Witwe, ne? Jetzt wohnt die auf 150 Quadratmeter, so Mittelstand, ja, bisschen gehobener Mittelstand, verkauft die Hütte, hat 500.000 Euro. So, jetzt ist ja aber Klassiker, das vermacht sie natürlich nicht unmittelbar, nachdem der Mann gestorben ist und sie noch fit ist, das macht sie halt in dem Moment, wo sie nicht mehr die Treppen hochkommt. Mhm. Und jetzt liegen einfach die Hunderttausenden von Euro auf dem Girokonto, und die Sparkasse ruft an, Frau Müller, Sie müssen jetzt aber mal investieren, denken Sie doch auch an Ihre Enkel, die kriegen doch alles, oder an Ihre Tochter. Und jetzt sagen manche halt, das ist ein häufiger Fall, quasi der Standardfall, die kriegt es bitte nicht. Mhm. Nee. Also jetzt versucht mal, wenn du nicht mehr so mobil bist, ja, du keine Autos kaufst, du keine Drogen kaufst, keine Prostituierten kaufst, keine Boote, keine Flugzeuge und keine fetten Reisen, 500.000 Euro zu verfrühstücken, und zwar so, dass nichts übrig bleibt. Du kannst ja nicht kannst zum Juwelier gehen und sagen, hier, 500.000 Euro, gib mir Gold dafür, ja. Aber dann kriegt der Enkel oder wer auch immer, der gerade erbt, die Tochter, die verhasste oder weiß der Teufel was, kriegt dann ja das Gold. Das willst du auch nicht, also das muss irgendwie weg. So, und das machen Leute manchmal, indem sie das Geld verschenken. Gibt's komplizierte Regeln, wie das angerechnet wird aus Erbe, piff, paff, puff. Sie verschenken das, also wenn es in der lange, sie verschenken es. So. Und jetzt ist folgendes Problem, was passiert denn jetzt? Jetzt sind diese 500 Euro auf dem Girokonto, das kann man später nachvollziehen. Jetzt wird das innerhalb von 5 Jahren 50.000 Euro verlebt, weil es kommt ja immer noch Rente rein, und Rente ist ja auch, dass die Leute, wenn du so viel, ne? Und jetzt sind 400.000 Euro verschenkt. So, was passiert jetzt? Immer, die sterben. Das leider für alle Menschen, sonst kommt der Fall auch nicht, weil solange die leben, sagen die, ja klar, kriegst du nichts, dann habe ich alles an Nachbarin Frau Schneider verschenkt, ne? Ich habe ja auch so eine total nette ältere Nachbarin, die ist über 90, aber die schenkt uns nichts, weil die hat eine Tochter, mit der sie klarkommt, ne? Aber das ist so, wie sind aus der Brunkhorst, ne? Ciao. So lange passiert es nicht. Irgendwann ist sie aber tot und dann sitzt der Brunkhorst da und sagt, ja, Mist, wie beweise ich das denn jetzt? Ja, ich habe hier einen Zettel, der ist unterschrieben. Ja, haben sie gefälscht. Wie habe ich gefälscht? Zack, ein, kommt die Polizei, was macht die Erbin? Die Erbin guckt an, es waren 500.000 Euro da, es waren 0 Euro am Ende. Wo ist das Geld hin? Findet das irgendwie raus, zack, lässt ein Anwalt eine Anwältin eine Anzeige schreiben, kommt erstmal die Polizei, sammelt alles ein, sitze da, ja, scheiße, Konto gesperrt, piff, paff, puff. Also das ist tatsächlich eine Sache, wenn man sich viel Geld schenken lässt, zum Beispiel von der netten Nachbarin, die das Geld halt nicht der Erbin übergeben lassen will. Oder aber, weil man halt, weiß ich nicht, so ein, was ähnliches wie ein Verein organisiert. Wenn's, ich sag mal, spätestens wenn es fünfstellig wird, würde ich halt immer sagen, auf zum Anwalt, Verträge, Notar, piff, paff, puff, weil irgendwann sind Leute weg und dann kommt die Staatsanwaltschaft und dann die sammelt erstmal das ganze Geld ein und sagt dann erstmal, ja, beweist uns du doch erstmal. Also die drehen dann den Spieß tatsächlich, ja, beweisen doch mal, dass das Geld legal war. Oh, ja. Also das ist tatsächlich, Leute, wenn ihr mit viel Geld arbeitet, aber gebt uns 1-2% davon ab, damit wir dafür sorgen, dass ihr die 98% behalten könnt. Also es ist wirklich, ich lebe ja davon, dass Leute dann sagen, ach so, hätten wir mal vor 10 Jahren zu ihnen kommen sollen. Aber ja, macht das häufig. Gut.
Ja. Gut.
Wollen wir noch über den Haftbefehl legen oder reden wir direkt über die Sommerparty? Wie viel Zeit hast du denn? Du bist ja noch heute privat.
Nee, mach mal jetzt die Sommerparty, den Haftbefehl, das ist nicht, das können wir nochmal wann anders machen.
Okay, dann reden wir heute
nicht,
über die Sommerparty. Ja. Fassen wir es mal zusammen.
Den ja, ich habe es mir eben schon mal angeguckt. Ist gar nicht
möchtest
so,
du ihn zusammen, wie du sagst. Du erzählst mal kurz, was passiert ist. Und ich mache ziemlich skeptische Bemerkungen dazu, und auf die du wütend reagierst. Und dann streiten wir ein bisschen. Los.
Das in dieser Woche stattgefunden hat, sollen Frauen K.O.-Tropfen verabreicht bekommen haben. Da geht es um aktuell wohl mindestens 8 Betroffene. Und ein Fall ist durch einen Test bestätigt worden. Herr Brunkhorst, weil es ist ja alles, denken sich ja Frauen immer alles aus.
So. Du nimmst meinen Schriftsatz vorweg. Also ganz kurz, sorry, wir lachen auch ein bisschen drüber, ist ein ernstes Thema, aber
nein, das
ist gar nicht. Erzähl mal weiter, ja.
Ja, genau, nee, das war ein Fest, das haben 1000 Leute teilgenommen und es gibt jetzt die Vermutung, Befürchtung, den Verdacht, dass dort K.O.-Tropfen mehreren Frauen, wie gesagt, mindestens aktuell wird von 8 gesprochen, von dem einer bestätigt ist.
Also, ja. Jetzt mal ganz kurz, bevor ich gleich noch ein paar chauvinistische, widerliche Sprüche dazu raushaue, die vollkommen unangemessen sind. Jetzt, warum machen wir das so? Weil Laura sagte, ja, K.O.-Tropfen, ich sage, ob das nachzuweisen ist, und dann kamen wir gleich
so.
In die Vorbereitung, nämlich gleich in die, haben uns gleich in die Flink bekommen. Also, erstmal überhaupt nicht witzig, ne? Man hängt halt irgendwo rum, meistens als Frau, plötzlich wird man bewusstlos, weil das ist der Modus operandi, den es wohl auch mal nachgewiesen gibt, ist Leute, Instant Liquid Ecstasy gibt es, das ist so eine Variante, also dass man Leuten, Frauen etwas ins Getränk tut und das dann dazu führt, dass diese Frauen wehrlos werden und später Erinnerungslücken haben, und das wird genutzt, um im besten Fall Leute auszurauben, im schlimmsten und Standardfall, das ist gemeint mit K.O.-Tropfen, Frauen sexuell zu missbrauchen. So, Zweifel brutal zu verweigern, volles Programm. Das gibt es. Woher wissen wir das? Naja, offensichtlich gibt es ja eine Blut- oder Urinprobe vom Sommerfest von einer Teilnehmerin, die das irgendwie nachweist. So, es gibt, das ist die Krux, dass es bestimmte Mittel gibt. Bestimmte, also es gibt Mittel. Einige sind eigentlich so Hausmittel, die sind eher im Bereich, also will ja auch gar keine Vorlagen, man könnte ja selber googeln. Es gibt so Mittel, die halt, also Liquid Ecstasy zum Beispiel ist, glaube ich, ganz gut, auch im Urin noch ein paar Stunden nachzuweisen, also noch viele Stunden. Andere Sachen sind ganz schwierig nachzuweisen, haben aber eine ähnliche Wirkung. Also es gibt jetzt nicht irgendwo eine Fabrik auf der Welt, wo jemand auf jede Flasche schreibt K.O.-Tropfen und das ist jetzt die K.O.-Tropfen, sondern das ist mehr so eine,
ja.
Also die Idee, ich tue etwas, im Teil idealerweise mehr oder weniger Geschmackloses in dein Getränk und du fällst halt um und dann, oder bist desorientiert, dann sammel ich dich ein, nehm dich mit nach Hause oder sonst wohin. Das war auch nicht so. Und da gibt es halt auch viele Stoffe, die schlecht oder gar nicht nachzuweisen sind oder nur sehr kurz nachzuweisen. Das Kernproblem, was, glaube ich, da besteht, ist, also es gibt solche Fälle, die Frage ist, wie viel? Was ich, das kann ich jetzt als Verteidiger nur sagen, in den Akten sehe, ist...
Ich fasse das kurz, Frauen denken sich alles aus.
Ja, oder vielleicht ist es ja, also ich glaube, das ist völlig...
Frauen haben das nur falsch verstanden.
Ich würde gerne die Rollen tauschen. Also, ich hab folgende Erfahrung aus den Akten. Da gibt es Frauen, die behaupten das. Und dann sagen die Dinge wie, ich habe den nie vorher gesehen. Und dann sagt mein Mandant, ja, das ist ganz witzig, guck mal. Weil 2 Wochen vorher haben wir zusammen dieses Video beim Vögeln gemacht. Ja, also, das gibt es auch. Und dann, also ich glaube, dass es gibt Menschen, jetzt, Gott, wenn das irgendjemand bis hierhin hört, bin ich wieder dran. Aber es gibt Menschen, die halt offensichtlich lügen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ja, ich glaube, dass das... Wenn man sich mal, ich habe jetzt nur, weil es so schön Wikipedia schreibt halt ganz interessant, dass einen in Großbritannien durchgeführte und 2006, ist auch schon wieder fast 20 Jahre her, ja, veröffentlichte Studie, also zumindest 16 Jahre, veröffentlichte Studie für die 120 Verdachtsfälle von mutmaßlichen K.O.-Tropfenangriffen untersucht werden kam zu dem Ergebnis, dass 119 der 120 mutmaßlichen Opfer Alkohol getrunken hatten. So, und dann kann man sich da mal angucken und so weiter und so weiter. Dann gibt es auch noch Cannabis und Kokain und so weiter und so fort. Und die sagen halt damals, die Ermittler damals, das ist ja aber auch schon wieder, das sagt ja nichts, Ermittler, pff, ne, 100 in 10 von 120 Verdachtsfällen, dass man es darum wohl geht, dass man eine Substanz verabreicht hat, ohne dass das die Frau mitbekommen hat. So, das, was ich halt glaube, ist, dass es und das würde meine Praxis, glaube ich, bestätigen, dass es einen großen Anteil an sehr betrunkenen Menschen gibt, die fast immer Frauen sind, die dann gewollte und ungewollte, das weiß ich nicht, Sexualkontakte haben und am nächsten Morgen aufwachen und sagen, also ich habe 2 Cocktails getrunken. Ja, ich schwöre es. Und das ist die einzige Erklärung, ist diese 2 Cocktails, dass ich hier betäubt wurde. Und was ich hier gemacht habe, ich erinnere mich noch, dass ich da mitgemacht habe, aber das wollte ich nicht. Das ist eine Vergewaltigung. Wut in Brand, dann lostreten, dass sie bei mir also zur Polizei laufen. Mhm. Und bei der Polizei erzählt, ich habe 2 Cocktails für jeweils 9,90 Euro getrunken. Und mir der Typ dann sagt, die hat den ganzen Abend, ist die mit ihrer EC-Karte in einer Tour da hin und her gelaufen. Die hat mindestens 8 oder 10 getrunken. Und man dann diesen Beweis beantragt. Und es stellt sich raus, dass zumindest den ganzen Abend im Abstand von 20, 30 Minuten immer mit der EC-Karte der nächste Cocktail bezahlt wurde. So. Kann ja sein, dass mein Mandant, der so geschickt war, dass der die getrunken hat. Ja, aber der ist noch Auto gefahren sicher. Also, da gibt's jetzt 1000 Erklärungen, aber es gibt immer wieder Situationen, wo sehr betrunkene, sehr zugekokste, sehr zugekiffte Mädels sagen, das wollte ich auf keinen Fall. Und der hat das gemacht, um mich zu vergewaltigen. Das sagt jetzt erstmal nur nichts zu der Frage, ob am Ende, ja. Ich meine, am Ende ist das eine Straftat. Ich nehme die total Betrunkene mit. Die kann den Willen nicht mehr entscheiden und ich missbrauche die. Ist ein Missbrauch. Sagt ja nicht, dass es kein Verbrechen gab. Aber erstmal die Frage, gab es diese K.O.-Tropfen? Und diese K.O.-Tropfennummer, glaube ich, wird immer sehr früh vorgebracht. Und ob das dann am Ende immer, also wenn man jetzt bei einer von 8 das nachweist, dann bin ich mir sicher, dass es bei der einen was gab. Ich bin mal gespannt, was die Story da drumherum ist, ob die Nummer rauskommt, weil es gibt jetzt ja verschiedene, also kommen wir gleich noch zum Szenario da. Aber das ist meine Erfahrung, dass sehr junge Frauen häufig, muss man leider sagen, schnell mit K.O.-Tropfen kommen. Das ist auch okay, weil sie müssen, um diese K.O.-Tropfen nachzuweisen, musst du halt auch sehr früh in den Becher pinkeln und Blut abgeben, ja, damit das nämlich überhaupt noch nachweisbar ist. Mhm. Sagt ja am Ende nichts dazu aus, ob es nicht doch zu einer Straftat gekommen ist. Es ist natürlich auch noch ein Unterschied, ob man eine Betrunkene mit nach Hause nimmt und mit der was veranstaltet, als dass man die betäubt und mit nach Hause nimmt. Ne? So, das ist dann in der Strafzumessung schon nochmal irgendwie ein ganz schön krasser Unterschied. So, und ich glaube halt, dass die Lösung halt ist, man sollte halt stark betrunkene Frauen einfach nicht abschleppen oder mitnehmen oder was mit denen machen. Ne? Also egal wie, in welcher Kombination. Das ist, glaube ich, das Problem.
Damit wir die Verantwortung wieder bei den Männern hätten. Aber ja, das leider. Funktioniert ja, ja immer
das Problem
so.
Ist ja, die halt genauso besoffen sind. Ne? Aber wie gesagt, der Klassiker, dann hat er mich noch mit seinem Auto nach Hause gefahren und so. Also ich habe das regelmäßig und der
Nachtropfen?
Ja, in den Akten halt. Ne? Also in den Akten habe ich das halt regelmäßig bei Sexualdelikten. Und ich bin mir nicht sicher, ich bin mir sehr sicher, dass für jedes Mal, wo jemand sagt, ich bin da mit K.O.-Tropfen betäubt worden, 99, also von 100 Fällen sind das, ich weiß nicht wie viel, hat das keinen Kern mit K.O.-Tropfen. Es ist aber auch nicht besser, einfach jemanden abzufüllen und dann mitzunehmen.
Mhm.
So, also dann ist halt die Frage, oder ich nutze aus, dass eine das erste Mal in ihrem Leben Kokain und Alkohol zusammennimmt. Oder ich merke, die schnupft und jetzt gebe ich ihr noch um was dazu, eine andere Droge, die ich dabei habe, damit sie abstürzt. Also, ne, also so die Vorstellung, so ich gebe ihr jetzt K.O.-Tropfen, so macht das total geplant, oder es ist so ein bisschen chaotischer, das macht das ja nicht besser, aber dann gibt es halt immer noch keine K.O.-Tropfen, sondern ja gut, ich habe halt zuerst gekifft mit dem Typen, dann habe ich mir Cocktails reingeballert, dann habe ich Shots mit ihm getrunken und dann hat er mir Kokain gegeben und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, mir tat alles weh. Ich wollte das nicht. So, ne? Mhm. Also ist das jetzt besser oder schlechter als ich habe eine Cola getrunken und plötzlich war ich bewusstlos? Ja, also da gibt's sicherlich Abstufungen und ich glaube, dass diese klassische K.O.-Tropfen-Nummer, es wird dann auch immer durchsucht sofort, nach K.O.-Tropfen gesucht und so weiter. Da wird dann auch nie was gefunden. Klar, kannst du natürlich irgendwie auch immer nur K.O.-Tropfen für diese eine Tat kaufen oder das ganz besonders verstecken. Das geht alles. Ich glaube, dass einfach häufig Drogen, inklusive Alkoholkonsum, dazu führt, dass Leute glauben, sie waren wie K.O. Und was sie damit eigentlich meinen ist, der hat die Situation herbeigeführt oder ausgenutzt, dass ich mich nicht mehr entscheiden konnte.
Ja.
So, und das ist, oder nicht, mich nicht mehr wehren konnte. Und das sagt er gar nichts. Man kann ja auch vollkommen betrunken mit irgendwie mitgehen, sagen, ich will da pennen und am Ende wird man da missbraucht. Das sagt ja noch nichts, ob eine Straftat stattgefunden hat, nicht. Aber ich glaube, dass diese Analyse, ich habe jetzt keine Ahnung. So, und das wäre jetzt spannend für aus meiner Sicht, weil du noch was zu sagen erstmal, bevor wir zurück zur SPD kommen.
Nee, ist alles gut.
Trotzdem ist wahrscheinlich ein schlauer Move aufzupassen, was mit seinen Getränken ist.
Das ist, ja, als Frau leider immer ein schlauer Move. Primär als Frau, natürlich. Ja. Aber tatsächlich ist nicht mehr bekannt, glaube ich, über diese Sachen, ne? Also ja, nur, dass es diese Fälle geben
und
soll.
Zwei Sachen kann ich mir, oder ein paar Überlegungen zur SPD. Also erstens ist es eine politische Veranstaltung. Da kommen ja nicht nur erwachsene Männer und Frauen, die jetzt die SPD toll finden. Da kann es auch immer sein, dass das so anschlagmäßig ist, ne? Dass man sagt, ich vergifte jetzt hier Leute oder setze die K.O. oder irgendwie sowas, um hier für was auch immer zu sorgen politisch. Zweitens kann es natürlich sein, dass es ein Versuch gab, da quasi jemanden K.O. zu tropfen und dann zu missbrauchen oder auszuräumen oder was der Teufel was. Und dann ist halt die Frage, wenn ich jetzt sage, wenn jetzt eine Mitarbeiterin, gehen wir von außen, eine Mitarbeiterin sagt, ich war da Polizei, K.O. tropfen. Was ist hier los? Ist wer anders betroffen? Ich war auf SPD-Veranstaltungen schon so betrunken wie auf K.O.-Tropfen, ja? Und ich war in einem Schwarm von Leuten, die so betrunken waren wie auf K.O.-Tropfen. Also, so eine von, hui, ja, vollkommen, also so betrunken jenseits von Gut und Böse. Ich erinnere mich an ein sehr schönes Sommerfest der Landtagsfraktion mit sehr, sehr viel Alkohol, ja, so, und da waren auch Leute in Funktion drin, das ist auch okay, man darf auch als Politiker mal es krachen lassen und mal eine Flasche Wein zu viel trinken, finde ich, und als Politikerin auch. Also auch da ist halt die Frage, die anderen 7 Fälle, sind die jetzt alle von der gleichen Person, von der gleichen Personengruppe mit nach Hause genommen worden oder missbraucht worden oder ausgeraubt worden oder betatscht worden, oder ist das auch vielleicht so ein Mitnahmeeffekt, wenn eine, deswegen habe ich das so vorgezogen. Also ich verstehe halt noch nicht den Sinn, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt auf eine Veranstaltung und jetzt betäube ich hier eine, nehme die mit und missbrauche die. Das hat irgendwie so eine kriminelle Logik, ja. Aber 8 zu betäuben,
ja.
Wie Platz ist im Taxi nicht, ja? Wie kriege ich die alle in die Wohnung, ja? Also das finde ich halt so ein bisschen fishy an der Geschichte. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, so, hat irgendjemand im Jackett da seine K.O.-Tropfen und wenn es eine geschickte Geschichte gibt, zack, rein und nimmt man die mit und dann passiert irgendwas, was die nicht will oder sonst nicht mitgemacht hätte oder sonst oder was auch immer. Die Möglichkeit gibt's. Wie gesagt, ob das aber halt ein ständiger Effekt ist.
Nee, aber in einem Fall scheint es ja nachgewiesen zu sein, dass da K.O.-Tropfen im Spiel waren. Das ist schon nicht so geil, ne? Also.
Ja, auch da wäre spannend, was genau wird gefunden. Ja, also auch das wäre ja, die Möglichkeit, du könntest ja auch jemanden Kokain in die
Mische kippen. Wir sprechen darüber, dass die Meldung kam gestern Abend. Und es gibt da nicht allzu viel Infos bisher zu, außer die wir dargestellt haben.
Ja. Also auch da vielleicht mal, dass ich jetzt da sage, also ich, dass ich vorsichtig bin, ob es das immer gibt. Wenn es das gibt, ist das halt ein brutal krasses Strafzumessen. Also dann, ne, dann, ja. Wenn man das macht, ist das immer eine gefährliche Körperverletzung.
Wir wollen das auch nicht verharmlosen, auch Daniel nicht.
Das ist halt zu, also ist nicht nur asozial, sondern höchst kriminell und also kann ich mir nicht vorstellen, dass man, also bei einer Vergewaltigung sowieso nicht, aber wobei, das Thema ich auch schon mal eine Vergewaltigung so verteidigt, dass es eine Bewährung gab, aber das kann man sich, guter Typ, ja, das ist Strafverteidiger-Job, ne? Aber man kann bei einer Vergewaltigung sowieso nicht davon ausgehen, dass man nicht ins Gefängnis kommt. Und auch eine ganz schöne lange Zeit nicht. Und bei so einer Nummer wird das halt, da reden wir nicht über 2, sondern reden wir über 5 oder 6 Jahre. Mhm. Weil das ist auch die andere Sache, diese K.O.-Tropfen-Nummer ist ja auch total gefährlich. Weil, ich meine, wenn ich neben irgendjemandem stehe, dann muss ich überlegen, wie viel wiegt die? Wirkt die 50, 60 oder 70 Kilo? Ja, das ist ja vielleicht, je nachdem, schwer abzuschätzen. Dann muss ich wissen, was für eine Kondition nimmt die, was nimmt die für andere Medikamente, wie verträgt die das? Und dann könnte ich die Dosierung planen. So, andere Leute brauchen dafür ein längeres Gespräch und eine Krankenakte und ein Medizinstudium. Wenn das jetzt kein Arzt war, der die zufällig kannte, weil seine Patientin ist, dann dosiert der ja eine Droge und ein Medikament.
Auf gut Glück.
Auf gut Glück. Und entweder ist sie halt euphorisiert und macht mit, oder das ist halt so die Sache, bei den Medikamenten ist man erst euphorisiert. Wenn es zu viel ist, wird man halt müde und kriegt Erinnerungslücken. Und wenn man noch mehr nimmt, dann wird man bewusstlos. Und wenn man noch mehr nimmt, ist man tot. So. Wie viel trinkt die denn jetzt? Haut die jetzt, setzt die das Glas an den Hals, trinkt 3 Schluck und ist dann ready to take off aus meinem Tatplan raus? Oder trinkt die das ganze Glas und fällt tot um im Laufe des Abends? Oder kann ja auch sein, dass die sagt, mir ist schlecht, dreht sich um, ich komme nicht mehr hinterher, warum auch immer. Und dann erbricht die sich in der Damentoilette und stirbt. Also da sind ja 1000 Möglichkeiten, wie sowas total schief gehen kann. Weshalb es halt schwachsinnig ist, einfach Menschen nur sowas also ist so schon schwachsinnig, aber ja, ist halt besonders gefährlich. Also von allen Plänen, die man sich so ausdenken kann, ist es halt ein besonders perfider und gefährlicher Plan, der natürlich dafür sorgt, dass man auch mal lockerflockig das Doppelte kriegen kann, auch im liberalen Berlin.
Ja. So.
Haben wir uns doch nicht gestritten.
Nein, ging.
Hast du K.O.-Tropfen im Ref? Nee, ne? Ist zu wenig.
Nee, aber ich hatte ja eh einen Ref auf Sparflamme. Deswegen, weil wegen dieser Pandemie.
Die soll jetzt vorbei.
Ja. Ach so.
Ach, wollte ich. Wegen Pandemie habe ich gleich noch Wasser für euch.
Okay. Gut. Dann sind wir durch für heute, ne?
Gut. In diesem Sinne, wir hören uns. Habt eine schöne Sommerzeit, lasst euch boostern.
Das zweite Mal. Wir machen keine Sommerpause. Wir kommen wieder. Ganz schnell.
Bestimmt. Ciao.
Ciao.